Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wojczak.
Ich begrüße Sie herzlich zu einer weiteren Folge der Sendereihe Durch die Bibel. Mittlerweile sind wir im 21. Kapitel der Apostelgeschichte angelangt. Zusammen mit einigen Begleitern kommt Paulus nach Jerusalem und beendet damit seine dritte Missionsreise. Mit Begeisterung erzählt er davon, was er in den letzten Jahren erlebt hat. Natürlich ist die Gemeindeleitung der Urgemeinde in Jerusalem darüber erfreut, dass Juden wie Nichtjuden zum christlichen Glauben gefunden haben. Aber dennoch gibt es etwas, was ihnen schwer auf dem Herzen liegt. Um das Jahr 56 nach Christus kehrt der Apostel Paulus mit einigen Begleitern von seiner dritten Missionsreise zurück. In Jerusalem wird er von Jakobus in Empfang genommen. Er ist ein Bruder bzw. Halbbruder Jesu und leitet mit weiteren Ältesten die dortige Gemeinde. Als erste christliche Gemeinde überhaupt scheint sie noch immer eine Art Richtlinienkompetenz inne zu haben. Das äußert sich unter anderem darin, dass Jakobus und die Ältesten über die Missionsarbeit des Apostels Paulus zwar hoch erfreut sind, aber in einem ganz bestimmten Punkt haben sie doch Bedenken. Wieder einmal geht es um die Frage, ob Menschen, die Christen werden, sich auch dem alttestamentlichen Gesetz unterwerfen und beispielsweise am Brauch der Beschneidung festhalten müssen. Einige Jahre zuvor beim sogenannten Apostelkonzil, an dem auch Paulus teilgenommen hatte, wurde folgender Beschluss gefasst. Wenn Nichtjuden, also Heiden, zum Glauben an Jesus Christus finden, will man ihnen dies nicht abverlangen. Lediglich aus Rücksichtnahme gegenüber den Juden und Judenchristen sollen sie etwa auf den Genuss von nicht ausgeblutetem Fleisch verzichten. Soweit, so gut. Doch nun hatte sich Paulus offenbar in der Fremde die Freiheit herausgenommen, es auch den Juden, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, freizustellen, ob sie weiterhin das alttestamentliche Gesetz und gewisse jüdische Bräuche befolgen wollen. Die Ältesten der Gemeinde in Jerusalem scheinen sich mit dieser neuen Freiheit abfinden zu können. Aber, so geben sie zu bedenken, wie du siehst, sind viele tausend Juden gläubig geworden und alle sind Eiferer für das Gesetz. Damit sind offenbar die Juden gemeint, die im Umfeld der Jerusalemer Gemeinde Christen geworden sind und weiterhin am Gesetz und an den jüdischen Bräuchen festhalten. Offenbar hat man also Angst, dass es in der Gemeinde zu theologischen Meinungsverschiedenheiten oder sogar zu einer Spaltung kommen könnte. Deshalb, so der Vorschlag, soll Paulus seine Gesetzestreue öffentlich unter Beweis stellen. Auf welche Weise das geschehen soll, habe ich bereits am Ende der letzten Sendung erklärt, will es hier aber noch einmal tun, weil der Fortgang der Geschichte sonst nur schwer verständlich ist. Also, Paulus soll zu vier Männern Kontakt aufnehmen, die ein Gelübde gegenüber Gott abgelegt haben und das nun feierlich mit einer Zeremonie im Tempel beendet wird. Während der Zeit des Gelübdes hatten die Männer ihr Haar als äußeres Zeichen einfach wachsen lassen. Nun soll es geschoren werden. Außerdem wird auch erwartet, dass sie verschiedene Opfer darbringen. Weil sich manch ärmere Leute unter dieser Voraussetzung gar kein Gelübde leisten könnten, gibt es die Möglichkeit, dass jemand anderes die Kosten dafür trägt. Und genau das soll Paulus nun tun und damit demonstrativ zeigen, dass ihm das gesamte jüdische Brauchtum wichtig ist. Die spannende Frage lautet nun, wird sich Paulus auf diesen Vorschlag einlassen? Hören Sie dazu aus der Apostelgeschichte Kapitel 21, Vers 26. Da nahm Paulus die vier Männer, die ein Gelübde abgelegt hatten, zu sich und reinigte sich am nächsten Tag mit ihnen und ging in den Tempel und zeigte an, dass die Tage der Reinigung beendet sein sollten, sobald für jeden von ihnen das Opfer dargebracht wäre. Paulus hat also kein Problem damit, an der Zeremonie zur Beendigung der abgelegten Gelübde teilzunehmen. Er übernimmt sogar die Kosten dafür und unterzieht sich auch den Reinigungsritualen. Die sind nach jedem Auslandsaufenthalt notwendig, wegen des Kontaktes mit unreinen Heiden. Es ist schon interessant, auf was sich Paulus alles einlässt, obwohl wir ihn doch als einen Mann kennengelernt haben, der die Freiheit im Glauben proklamiert, wie kaum ein anderer. Aber aus Liebe zu den Menschen, ob Juden oder Nichtjuden, ist er bereit, die Freiheit zurückzustellen, damit niemand an ihm und seiner Art zu glauben Anstoß nimmt und vom Glauben an Jesus Christus abgehalten wird. Im 1. Korintherbrief Kapitel 9 spricht Paulus dieses Thema an und legt den anderen Christen in gewisser Weise nahe, seinem Vorbild zu folgen. Er schreibt dort: Den Juden bin ich wie ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne. Denen, die unter dem Gesetz sind, bin ich wie einer unter dem Gesetz geworden, obwohl ich selber nicht unter dem Gesetz bin, damit ich die, die unter dem Gesetz sind, gewinne. Denen, die ohne Gesetz sind, bin ich wie einer ohne Gesetz geworden. Den Schwachen bin ich ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise einige rette. Alles aber tue ich um des Evangeliums willen, um an ihm teilzuhaben. Und um noch einmal auf die Freiheit des Glaubens zurückzukommen, die Paulus so sehr liebt, ebenfalls im 1. Korintherbrief, und zwar in Kapitel 10, betont er, dass diese Freiheit Grenzen hat, sobald ein anderer dadurch in Gewissensnöte gerät. Paulus schreibt: Alles ist erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist erlaubt, aber nicht alles baut auf. Niemand suche das Seine, sondern was dem anderen dient. Und einige Verse weiter fordert er die Christen auf: Erregt keinen Anstoß, weder bei den Juden, noch bei den Griechen, noch bei der Gemeinde Gottes, so wie auch ich jedermann in allem zu gefallen lebe und suche nicht, was mir, sondern was vielen dient. Und wozu das Ganze? Damit sie gerettet werden, schreibt Paulus. Dass er sich nun in Jerusalem an der Zeremonie beteiligt, mit der vier Männer die Zeit ihres Gelübdes beenden, ist also im Grunde als eine Verbeugung vor den Juden zu verstehen, die Christen geworden sind, die aber weiterhin Wert legen auf ihre alten Wertmaßstäbe und Bräuche. Von einer bestimmten Gruppe von Juden wird dies jedoch nicht honoriert. Ab Vers 27 wird in unserem Bibeltext berichtet: Als aber die 7 Tage zu Ende gingen, sahen ihn die Juden aus der Provinz Asien im Tempel und erregten das ganze Volk, legten die Hände an ihn und schrien: Ihr Männer von Israel, helft! Dies ist der Mensch, der alle Menschen an allen Enden lehrt gegen unser Volk, gegen das Gesetz und gegen diese Stätte. Dazu hat er auch Griechen in den Tempel geführt und diese heilige Stätte entweiht. Denn sie hatten Trophimus, den Epheser, mit ihm in der Stadt gesehen. Den, meinten sie, hätte Paulus in den Tempel geführt. Ein wichtiger Hinweis ist die Zeitangabe zu Beginn von Vers 27, als aber die 7 Tage zu Ende gingen. Gemeint ist damit die Zeit der kultischen Reinigung, die Paulus vollzieht. Am 7. und zugleich letzten Tag sucht er den Tempel auf, um sich dem abschließenden Teil der Reinigung zu unterziehen. Da Paulus zuvor mit Trophimus gesehen wurde, einem Heidenchristen aus Ephesus, macht schnell das Gerücht die Runde, auch dieser Nichtjude habe den Tempel betreten und ihn dadurch entweiht. Heiden dürfen nämlich nur den Vorhof des Tempels betreten. Deshalb muss ein Jude, der einen Heiden mit in den Tempel hineinschleust, damit rechnen, von den anderen schier gelünscht zu werden. Weiter ab Vers 30. Und die ganze Stadt wurde erregt, und es entstand ein Auflauf des Volkes. Sie ergriffen aber Paulus und zogen ihn zum Tempel hinaus. Und sogleich wurden die Tore zugeschlossen. Als sie ihn aber töten wollten, kam die Nachricht hinauf vor den Oberst der Abteilung, dass ganz Jerusalem in Aufruhr sei. Der nahm sogleich Soldaten und Hauptleute und lief hinunter zu ihnen. Als sie aber den Oberst und die Soldaten sahen, hörten sie auf, Paulus zu schlagen. Rund um den Tempel kommt es also zu einem Tumult, so dass schließlich ein römischer Oberst Soldaten und Hauptleute losschickt, um für Ordnung zu sorgen. Was für eine beschämende Situation für das jüdische Gottesvolk. Dass Paulus wirklich um sein Leben fürchten muss, kann man übrigens an der Bemerkung erkennen, dass die Tore des Tempels zugeschlossen wurden. Damit sollte verhindert werden, dass sich Paulus in den Tempel zurückzieht. Dort drin hätte er zwar einerseits in der Falle gesessen, andererseits war es undenkbar, im Tempel Menschenblut zu vergießen. Das wollte man denn doch lieber draußen erledigen. Tja, wer weiß, ob es nicht dazu gekommen wäre, wenn Paulus nicht die römischen Soldaten und Hauptleute zu Hilfe gekommen wären. Zu Hilfe gekommen? Nun ja, ab Vers 33 wird berichtet, als nun der Oberst herangekommen war, nahm er ihn fest und ließ ihn fesseln mit zwei Ketten und fragte, wer er wäre und was er getan hätte. Einer aber rief dies, der andere das im Volk. Da er aber nichts Gewisses erfahren konnte wegen des Getümmels, ließ er ihn in die Burg führen. Und als er an die Stufen kam, mussten ihn die Soldaten tragen wegen des Ungestüms des Volkes. Denn die Menge folgte und schrie, weg mit ihm. Als nun Paulus in die Burg geführt werden sollte, fragte er den Oberst, darf ich mit dir reden? Er aber sprach, kannst du Griechisch? Der römische Oberst ist offenbar verwundert, dass ihn dieser vermeintliche Halunke, den er gerade verhaftet hat, in einem gepflegten Griechisch anspricht, während unter der jüdischen Bevölkerung in Jerusalem sonst eher Hebräisch gesprochen wird. Mit der Burg, in die Paulus geführt wird, ist übrigens die Burg Antonia gemeint, die sich ganz in der Nähe des Tempels befindet. Sie ist das Quartier der römischen Garnison von Jerusalem. Der Oberst, der sich über die vorzüglichen Griechischkenntnisse seines Gefangenen wundert, hat offenbar keine Ahnung, wen er vor sich hat. Denn er verdächtigt Paulus, ein jüdischer Freiheitskämpfer aus Ägypten zu sein, der erst kürzlich für Unruhe gesorgt hat. Weiter ab Vers 38. Der römische Oberst fragt Paulus, »Bist du nicht der Ägypter, der vor diesen Tagen einen Aufruhr gemacht und 4000 von den Aufrührern in die Wüste hinausgeführt hat?« Paulus aber sprach, »Ich bin ein jüdischer Mann aus Tarsus in Zilizien, Bürger einer namhaften Stadt. Ich bitte dich, erlaube mir, zu dem Volk zu reden.« Als er es ihm aber erlaubte, trat Paulus auf die Stufen und winkte dem Volk mit der Hand. Da entstand eine große Stille, und er redete zu ihnen auf Hebräisch und sprach, »Ihr Männer, liebe Brüder und Väter, hört mir zu, wenn ich mich jetzt vor euch verantworte.« Als sie aber hörten, dass er auf Hebräisch zu ihnen redete, wurden sie noch stiller. Es ist schon erstaunlich, wie schnell aus dem wütenden Pöbel eine zuhörbereite Menschenmenge wird. Anscheinend wird nicht wenigen Leuten bewusst, derjenige, der da vorne steht, ist einer von uns. Er spricht unsere Sprache. Er ist wie wir ein Jude. Die respektvolle Art und Weise, wie Paulus sein Publikum anspricht, tut das Übrige. Ihr Männer, liebe Brüder und Väter, hört mir zu. Als Brüder werden andere Männer bezeichnet, die mit einem denselben Glauben teilen. Und Väter sind ältere Männer, denen man besonderen Respekt zollt. Für einen Augenblick also gelingt es Paulus, die Aufmerksamkeit des versammelten Volkes für sich zu gewinnen. Wie Sie vielleicht gemerkt haben, sind wir mittlerweile in Kapitel 22 angelangt. Weiter ab Vers 3. Und Paulus sprach, »Ich bin ein jüdischer Mann, geboren in Tarsus in Zilizien.« Aufgewachsen aber in dieser Stadt, also in Jerusalem, und mit aller Sorgfalt unterwiesen im väterlichen Gesetz zu Füßen Gamaliels, und war ein Eiferer für Gott, wie ihr es heute alle seid. Ich habe die neue Lehre verfolgt bis auf den Tod. Ich band Männer und Frauen und warf sie ins Gefängnis, wie mir auch der Hohepriester und alle Ältesten bezeugen. Von ihnen empfing ich auch Briefe an die Brüder und reiste nach Damaskus, um auch die, die dort waren, gefesselt nach Jerusalem zu führen, damit sie bestraft würden. Es geschah aber, als ich dorthin zog und in die Nähe von Damaskus kam, da umleuchtete mich plötzlich um die Mittagszeit ein großes Licht vom Himmel. Und ich fiel zu Boden und hörte eine Stimme, die sprach zu mir, »Saul, Saul, was verfolgst du mich?« Ich antwortete aber, »Herr, wer bist du?« Und er sprach zu mir, »Ich bin Jesus von Nazareth, den du verfolgst.« Die aber mit mir waren, sahen zwar das Licht, aber die Stimme dessen, der mit mir redete, hörten sie nicht. Soweit die Verse 3-9. Eines muss man dem lieben Paulus schon lassen. Er versteht es, die Leute in den Bann zu ziehen. Und damit meine ich nicht nur, dass er ihnen von seinem spannenden Damaskus-Erlebnis erzählt, sondern schon vorher, als es um seine Herkunft und um seine Ausbildung geht, weckt er die Neugier seiner Zuhörer. In Tarsus geboren, das bedeutet schon was. In Tarsus gab es die beste Universität zu seiner Zeit, während die in Athen und Korinth ihren Zenit schon überschritten hatten. Der Hinweis von Paulus, dass er in Jerusalem aufgewachsen und in den Heiligen Schriften unterwiesen worden sei, erzeugt das Gefühl, ja, dieser Mann ist einer von uns, er vertritt dieselben religiösen Werte. Und der jüdische Gesetzeslehrer Gamaliel, von dem Paulus unterrichtet worden war, galt als Kapazität auf seinem Gebiet. Dass Paulus sich ganz und gar auf seine Zuhörerschaft einlässt, um sie letztlich für Jesus Christus zu gewinnen, merkt man sogar an einzelnen Begriffen, die er verwendet. So ist in Vers 4 nicht vom Christentum die Rede, das Paulus früher mal am liebsten zerstört hätte, auch nicht vom Glauben an Jesus Christus. Sondern Paulus sagt, ich habe die neue Lehre verfolgt bis auf den Tod. Die neue Lehre oder auch der neue Weg, das waren Begriffe, die die Leute benutzten, wenn sie den christlichen Glauben meinten. Und einen dieser beiden Begriffe benutzt auch Paulus. Weiter ab Vers 10. Paulus ist gerade dabei, von seinem Damaskus-Erlebnis zu erzählen. Dabei wurde er von einem hellen Licht umleuchtet und hörte plötzlich die Stimme Jesu aus dem Himmel. Paulus berichtet, »Ich fragte aber, Herr, was soll ich tun?« Und der Herr sprach zu mir, »Steh auf und geh nach Damaskus. Dort wird man dir alles sagen, was dir zu tun aufgetragen ist.« Als ich aber, geblendet von der Klarheit dieses Lichtes, nicht mehr sehen konnte, wurde ich an der Hand geleitet von denen, die bei mir waren, und kam nach Damaskus. Über diejenigen, die damals in Damaskus dabei waren, wird übrigens an zwei Stellen in der Apostelgeschichte etwas Unterschiedliches erzählt. Über den Augenblick, als Paulus die Stimme aus dem Himmel vernahm, heißt es in Kapitel 9, die Männer aber, die seine Gefährten waren, standen sprachlos da, denn sie hörten zwar die Stimme, aber sahen niemanden. Sie hörten die Stimme, darauf kommt es mir an. Denn im Gegensatz dazu heißt es in Kapitel 22, also im vor uns liegenden Bibeltext, die Stimme dessen, der mit mir redete, hörten sie nicht. Manche Bibelkritiker nehmen solche kleinen Unstimmigkeiten tatsächlich schon zum Anlass, die Zuverlässigkeit der Bibel in Frage zu stellen. Ich dagegen sehe die Sache gerade umgekehrt. Für Lukas, den Verfasser der Apostelgeschichte, wäre es ein leichtes gewesen, diesen angeblichen Widerspruch glatt zu bügeln. Aber er hat es nicht getan, weil es anscheinend gar keinen Widerspruch gibt. Denn die Bibelstelle aus Kapitel 9 bringt lediglich zum Ausdruck, dass die damaligen Begleiter von Paulus sozusagen rein akustisch eine Stimme aus dem Himmel vernahmen. Kapitel 22 dagegen nimmt Bezug auf den Inhalt, also auf das, was die Stimme sagte. Deshalb heißt es in einer modernen Bibelübersetzung ganz richtig, »Meine Begleiter hörten nicht, was gesagt wurde.« Zurück zu der Rede, die Paulus draußen an den Stufen der Burg Antonia hält. Obwohl er von einem römischen Oberst gefangen genommen wurde, darf er sich an das jüdische Volk wenden. Also an jene Leute, die ihm kurz zuvor, zumindest teilweise, nach dem Leben getrachtet haben. Paulus erzählt immer noch von seinem Bekehrungserlebnis, wie er eine Zeit lang blind war durch das helle Licht und an der Hand nach Damaskus geführt werden musste. Dort kam es dann zu einer Begegnung mit Hananias, wie Paulus ab Vers 12 berichtet. Da war aber ein gottesfürchtiger Mann, der sich an das Gesetz hielt, mit Namen Hananias, der einen guten Ruf bei allen Juden hatte, die dort wohnten. Der kam zu mir, trat vor mich hin und sprach zu mir, »Saul, lieber Bruder, sei sehend.« Und zur selben Stunde konnte ich ihn sehen. Er aber sprach, »Der Gott unserer Väter hat dich erwählt, dass du seinen Willen erkennen sollst und den Gerechten sehen und die Stimme aus seinem Munde hören. Denn du wirst für ihn vor allen Menschen Zeuge sein von dem, was du gesehen und gehört hast. Und nun, was zögerst du? Steh auf und rufe seinen Namen an und lass dich taufen und deine Sünden abwaschen. Es geschah aber, als ich wieder nach Jerusalem kam und im Tempel betete, dass ich in Verzückung geriet und ihn sah. Da sprach er zu mir, also Jesus, eile und mache dich schnell auf aus Jerusalem, denn dein Zeugnis von mir werden sie nicht annehmen. Und ich sprach, Herr, sie wissen doch, dass ich die, die an dich glaubten, gefangen nahm und in den Synagogen geißeln ließ. Und als das Blut des Stephanus, deines Zeugen, vergossen wurde, stand ich auch dabei und hatte Gefallen daran und bewachte denen die Kleider, die ihn töteten. Und er sprach zu mir, Geh hin, denn ich will dich in die Ferne zu den Heiden senden. Sie hörten Paulus aber bis zu diesem Wort. Dann erhoben sie ihre Stimme und riefen, Hinweg mit diesem von der Erde, denn er darf nicht mehr leben. Als sie aber schrien und ihre Kleider abwarfen und Staub in die Luft wirbelten, befahl der Oberst, ihn in die Burg zu führen, und sagte, dass man ihn geißeln und verhören sollte, um zu erfahren, aus welchem Grund sie so gegen ihn schrien. Soweit die Verse 12 bis 24. Es wäre ja auch zu schön gewesen, wenn Paulus mal eine Ansprache gehalten und anschließend von den Leuten einen donnernden Applaus bekommen hätte. Stattdessen passiert das, was in einer solchen Situation wohl durchaus üblich ist. Nicht das versammelte Volk wird zur Ordnung gerufen, sondern man nimmt sich den armen Redner zur Brust. Er wird verhört und gegeißelt, also mit einer Peitsche traktiert, um ein Geständnis aus ihm herauszupressen. Aber, bitteschön, ein Geständnis in griechischer Sprache. Denn das scheint mir ein entscheidender Punkt zu sein. Von dem Moment an, als Paulus sich in Hebräisch an das Volk gewendet hat, verstand der römische Oberst nicht, was Paulus erzählte. Aus der Reaktion der Zuhörer konnte er eigentlich nur die allerschlimmsten Schlussfolgerungen ziehen. Paulus wird also von beiden Seiten verdächtigt, etwas auf dem Kerbholz zu haben. Von den Juden denken einige, er habe verbotenerweise den Nichtjuden Trophimus mit in den Tempel gebracht. Und der römische Oberst denkt, Paulus sei ein jüdischer Freiheitskämpfer aus Ägypten. Doch was ist Paulus wirklich? Nun, er ist ein herzensguter und gebildeter Jude, der fließend Griechisch spricht. Doch das ist ja wahrlich kein Verbrechen. Und er ist ein römischer Staatsbürger. Auf seine staatsbürgerlichen Rechte wird er sich nun berufen. In unserem Bibeltext wird ab Vers 25 berichtet, Als man ihn aber zum Geißeln festband, sprach Paulus zu dem Hauptmann, der dabei stand, Ist es erlaubt bei euch, einen Menschen, der römischer Bürger ist, ohne Urteil zu geißeln? Als das der Hauptmann hörte, ging er zu dem Oberst und berichtete ihm und sprach, Was willst du tun? Dieser Mensch ist römischer Bürger. Da kam der Oberst zu ihm und fragte ihn, Sage mir, bist du römischer Bürger? Er aber sprach, Ja. Da sagte der Oberst, Ich habe dieses Bürgerrecht für viel Geld erworben. Paulus aber sprach, Ich aber bin schon als römischer Bürger geboren. Dieser kurze Wortwechsel zeigt, dass der Oberst vermutlich mal ein Sklave oder ein Leibeigner gewesen ist, der erst nach seiner Freilassung das römische Bürgerrecht erworben hat. Paulus dagegen ist von Geburt an ein römischer Bürger. Der Oberst sieht seinen Fehler ein. Schon mit der Fesselung, aber erst recht mit der Geißelung des Apostels, hat er gegen geltendes Recht verstoßen. Und das konnte ernsthafte Konsequenzen nach sich ziehen. Weiter ab Vers 29. Da ließen sogleich von ihm ab, die ihn verhören sollten. Und der Oberst fürchtete sich, als er vernahm, dass es ein römischer Bürger war, den er hatte festbinden lassen. Am nächsten Tag wollte er genau erkunden, warum Paulus von den Juden verklagt wurde. Er ließ ihn von den Ketten lösen und befahl den Hohenpriestern und dem ganzen Hohen Rat zusammenzukommen und führte Paulus hinab und stellte ihn vor sie. Der römische Oberst ist offenbar ein überaus gründlicher und korrekter Mann. Paulus einfach freilassen? Das will er und das darf er wahrscheinlich auch nicht. Vielmehr möchte er der Sache auf den Grund gehen. Er will wissen, warum sind viele der Juden so wütend auf Paulus, der doch eigentlich einer von ihnen ist. Der Apostel Paulus muss sich vor dem Hohen Rat, der obersten Behörde des Judentums, verantworten, nachdem der römische Oberst, der ihn zunächst in Haft genommen hatte, nichts mit ihm anzufangen weiß. Ob Paulus beim Hohen Rat auf Verständnis stößt, darf allerdings bezweifelt werden. Mehr dazu in der nächsten Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Bis dahin, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.